Anonym. Der schlesische Landarzt Dr. Schnitzler hat mit seiner Frau, seiner Tochter Lisa Waldmüller und deren einjährigem Sohn Roland an der Bürgerwiese bei dem Buchhändler Uckermann Unterschlupf gefunden. Obwohl das Licht im schwankenden Keller erlosch und erdreich von der Straße über die Kellertreppe fiel, sind sie nicht verschüttet worden. Es ist 22.30 Uhr. Der Angriff ist vorüber. In feuchte Tücher gehüllt wollen sie dem Häusergrabe an der Bürgerwiese entfliehen. Was ist? Weiter! Los, raus hier! Rasch, rasch! Sonst verrecken wir hier unten noch! So rufen die nachdrängenden Insassen des Kellers an der Bürgerwiese, während Schnitzler und der Buchhändler über das Geröll der Treppe auf allen Vieren kriechend soeben den Ausgang erreicht haben, aber von Entsetzen gelähmt sich nicht vom Fleck rühren. Himmel und Häuser, die Ahornbäume, die Buchen und Kastanien der Bürgerwiese, alles ist in Glut getaucht. Nichts ist mehr grün oder grau vor ihnen, alles ist feuerrot. Ein heißer Wind trägt Millionen von Funken sprühend an ihnen vorüber. Hier und da züngeln Flammen über den Asphalt. Unheimliche Schreie aus Richtung Georgplatz und Waisenhausstraße zerreißen gellend die Nacht. Dazwischen das Zischen, Knistern, Knacken und Prasseln gefräßiger Flammen, unterbrochen vom Getöse einstürzender Dachstühle. Noch steht die Masse der Häuser, aber keines weit und breit, dessen obere Stockwerke nicht schon lichterloh brannten. 30 Minuten finden die Flammen bereits Nahrung, lange genug, um jeden Versuch, ihnen mit Sandsäcken und Wassereimern beizukommen, hoffnungslos zu machen. Aus einem Riesenkrater in der Straßenmitte sprudelt Wasser. Offenbar ist eine Leitung getroffen. Vom Rathausplatz her kommt ein Polizeiauto angerast. Uckermann schreit auf, packt den Doktor am Arm, ein Krach, dann ein Glucksen, Gurgeln, Zischen. Der Wagen ist in den Krater gestürzt, ein Werk der Sekunden. Der Kofferraum hinter dem Rücksitzen ragt noch hervor. Eine Fontäne steigt auf. Wasser ergießt sich über das Pflaster und löscht die züngelnden Flammen auf dem Asphalt zischend aus. Der Doktor rennt hinaus, der Buchhändler ihm nach. Sie tasten und suchen verzweifelt am Wagen nach den Türgriffen, sie finden sie nicht. Da drinnen schreit niemand mehr. Das Wasser ist schon eingedrungen, hoffnungslos. Ertrunken. Zurück zu den Frauen und Töchtern, die inzwischen den Kellerausgang erreicht haben und zitternd in das blutige Rot starren. »Lisa, gib den Jungen mir!« Schon nimmt der Großvater seinen Roland in den Arm, das Kind ist eingehüllt und still, der Arzt hat keine Zeit, hier im Funkenflug nach ihm zu schauen. »Es gibt nur eine Möglichkeit«, erklärt der Buchhändler, der die oberen Stockwerke seines Hauses brennen sieht. »Du, Karl, rennst mit den Frauen durch die Anlagen der Bürgerwiese zum großen Garten. Treffpunkt, das westliche Gärtnerhäuschen am kleinen Palais. Dort legt ihr euch unter die Bäume. Wenn ihr könnt, dann geh du, Karl, von dort mit meiner Frau nach Strehla weiter. Sizilienstraße, du schreibst es dir auf. Ihr bittet dort für uns alle um Obdach. Renate und ich bleiben hier und retten, was noch rauszuholen ist. Treffpunkt im großen Garten.« »Abgemacht«, gab der Arzt zurück. »Und nehmt euch mit den Funken in Acht, dass die Kleider nicht Feuer fangen. Hört ihr, wie sie schreien?« Frau Uckermann wandte sich gegen den Ring und die Seestraße zu, von wo entsetzliches Geschrei von Menschen in schrecklichster Todesnot herübergellen. »Lisa, gib Acht!« Vater Schnitzler presste sich gegen die Tochter, denn die Flügeldecke hatte in ihrem Rücken schon an einer Stelle Feuer gefangen. Er erdrückte das Feuer. Frau Uckermann weinte. Vor ihren Augen brannte das Haus und das Lebenswerk ihres Mannes ab. Er strich ihr schmerzerfüllt über das Kopftuch, drückte sie an sich. »Und nun geh!« Unter den Bäumen der Bürgerwiese dem großen Garten zu. Gott schütze euch. Renate, komm. Und damit wandte er sich dem Laden zu. Während das Mädchen die Kleiderschränke der Wohnung ausräumte, raffte der Buchhändler seine Papiere zusammen und holte aus einem Hinterzimmer die wertvollsten Folianten seines Antiquariats heraus. Drüben, jenseits der Straße, unter den Bäumen, stapelten sie alles zusammen zu einem Haufen. Doch die Luft wurde heißer, immer fester mussten sie mit ihren Lasten gegen den Sturm, immer tiefer, von Etage zu Etage, fraß sich das Feuer. Als sie das 5. Mal aus dem Haus heraus über die Straße rannten, stand das Häufchen geretteter Sachen in Flammen. Da sackte der alte Buchhändler zusammen. Wer, wie die Uckermann am Rande der Bürgerwiese, Wer am großen Garten, nahe den Elbwiesen oder am Rand der nicht bombardierten Vororte wohnte und wer sich in feuchte Decken hüllte, der konnte in der ersten halben Stunde nach dem Abflug der Todesgeschwader noch mit Erfolg um sein Leben rennen. Fürchterlich aber war, was sich jetzt in der Innenstadt zutrug. Keiner ahnte, welchen Umfang die Katastrophe angenommen hatte und dass die Flammen sie alle auf Kilometer hin eingeschlossen hatten. Wer nicht in den 95 Minuten getroffen, erschlagen oder verschüttet war, meinte, noch etwas retten zu können. Statt den Weg zur Elbe oder auf die Höhen der Stadt zu suchen, stürzten sie sich in ihre von den Flammen bedrohten oder schon angegriffenen Wohnungen und verloren die geringe Frist von Minuten, die ihnen der Tod zur Flucht aus dem Flammenmeer noch ließ. Indessen verbrauchte das Feuer den Sauerstoff der Luft und der entstehende Sog entfachte einen wilden, rasenden Sturm, der die Menschen erfasste, wegriss oder zu Boden schleuderte und ihnen die Macht über ihre Füße entzog. Die rasenden, schreienden Fackeln lodernder Menschen, die sich die brennenden Kleider vom Leib rissen, Frauen, die nackt mit brennenden Haaren durch die Straßen rannten, deren Leiber mit Brandwunden bedeckt waren, bis sie zusammenbrachen, nach Luft rangen, röchelnd schließlich verschmorten, das alles spielte sich tausendmal in der Webergasse, der Annenstraße, Prager Straße und der Schlossstraße ab. Diese Szenen grausigster Höllenbilder, wie sie kein Dante erdichtet und kein Goya je gemalt hatten, bei denen Mütter ihre Töchter bei lebendigem Leib verbrennen sahen, kräftige Männer ohnmächtig im beißenden Rauch dem Erstickungstod erlagen, in denen alles, was schwach war, rücksichtslos im Kampf um einen Ausweg ins Freie erlag, niedergetreten und verreckte, das alles spielte sich um den Altmarkt ab, wo einst der Freischütz komponiert worden war, wo die Marktfrauen vom Land sonst ihre Hühner und ihr Gemüse feilboten, im Herzen jener anmutigen, von Musik und Barock geprägten Königsstadt an der Elbe. Von der Neustadt her rückten die Soldaten der Dresdner Garnison an. Das große Wunder, die Blasewitzer Elbbrücke, die Carola- und Augustusbrücke waren passierbar. Sie rückten an und stürzten in den Feuerofen der Altstadt, um so viele Menschen wie möglich auf ihre Wagen zu laden und aus der Hölle zu fahren, aber nur wenige Wagen erreichten das Zentrum. Ihre Pneus platzten in der Glut, die Hälfte der Wagen fuhr sich in den aufgerissenen Straßendecken fest. Während manche Militärfahrzeuge durch die Feuerbrände rasten und ihre Fahrer hinter den Windschutzscheiben in Deckung lagen, fielen glühende Balken oder Eisenteile auf den Mannschaftsraum und erschlugen so manchen Soldaten, andere erstickten im Rauch und verloren die Besinnung. Ähnlich erging es den Feuerwehrmannschaften des Branddirektors Ortloff, die aus ihren Quartieren, vor allem aus der Hauptfeuerwache in der Annenstraße, zum Löscheinsatz hervorstießen, aber fast bis zum letzten Mann in vergeblichem Kampf mit der Glut und dem Rauch ihr Leben hingaben. Dort, wo sie die Hydranten am Postplatz oder vor der Staatsoper, am Sachsenplatz oder vor dem Johannstädter Krankenhaus anzapften und das Wasser gegen das Feuer einsetzen konnten, dort hatten brennende Menschen die Chance, dass ihr Todesbrüllen gehört und ein rettender Strahl aus einem der Schläuche sie vor dem Ende bewahrte. Doch selbst dort, wo die Feuerwehr eine kleine, vom Feuer freie Insel gegen die gierigen Flammen verteidigte, war ihre Mühe umsonst. Der Feuerring wurde dichter, schloss jedes Häufchen unentwegt und verzweifelt kämpfender Menschen ein, schickte ihnen den Rauch entgegen und riss sie in den Sog hinein. Man fand sie in der Nähe ihrer verkohlten Löschzüge liegen, die Lederkoppel waren in den nackten, gerösteten Leib eingebrannt, die Kleider von den Flammen gefressen, die Beine in den Lederstiefeln verkohlt und der Kopf und der Helm zu einer unkenntlichen Masse verschmolzen auf die Seite gesunken. In den Wartesälen am Hauptbahnhof hatte ein Gemetzel stattgefunden. Dort hatten sich die Menschen zu Raserei getrieben, gegenseitig totgetreten, erdrückt in der wildesten Verzweiflung. Von annähernd 1000 Villen des vornehmen Schweizer Viertels war bis auf eine einzige alles in Flammen aufgegangen. Der in die Gärten oder auf die Straße gerettete Hausrat ging im folgenden Feuersturm noch in Flammen auf. Räuberbanden bildeten sich im Nu, die Luftschutzgepäck an sich rafften, Garderobe aufluden, Leichen ausraubten. Heimatlose Ausländer, Gefangene, aber auch Dresdner. Es gab genug Menschen, die in einer bestialischen Nacht nun selbst in Bestien verwandelt wurden. Alle Kirchen wurden in dieser Nacht in Dresden zerstört, aber auch der Glaube vieler Menschen an Gott. Hier schien er ein Beispiel geben zu wollen, was wohl geschehe, wenn er die Welt verließe, nachdem sich zuvor die Menschheit von ihm abgewandt hatte. Die Glocken schrillten zum letzten Mal beim Zerbersten in der Tiefe auf. Donnernd jagte die Kuppel der herrlichen Frauenkirche Georg Beers aus dem Himmel über der Stadt in die Tiefe, das Standbild Martin Luthers vor dem Eingang enthauptend, das so stolz vor dem Dom auf dem Neumarkt geprunkt hatte. Die letzte Stunde der Welt schien angebrochen. Das jüngste Gericht vollzog sein Urteil an diesem Geschlecht. Es war Mitternacht. Dieser grausigste Faschingsdienstag seit Menschengedenken ging zu Ende. Unter ein paar alten Bäumen unweit des neuen Palais hockte die kleine Gruppe aus dem Keller an der Bürgerwiese und fror in der Kälte der Februarnacht. Dr. Schnitzler war vor 10 Minuten von Frau Uckermann begleitet nach der Sizilienstraße in Strehlen aufgebrochen. Er wollte sehen, ob er dort schmerzstillende Medikamente, Verbandszeug und Salben gegen Brandwunden auftrieb. Frau Uckermann sollte Quartier machen und aus Strehlen zurückgekehrt, hoffte er spätestens gegen 1 Uhr im Geleit die Frauen in das rettende Strehlen zu bringen. Lisa Waldmüller saß stumpf und tränenlos unter einer Buche. Ihre Mutter streichelte ihre Hände. »Mein Kind, mein armes Kind«, murmelte sie in ihrem Schmerz. Der kleine Roland lag unbeweglich in Lisas Schoß, starr und kalt, denn er war tot. Als der Landarzt das kleine Bündelchen, das so ruhig auf der Flucht in seinen Armen gelegen hatte, im großen Garten im Lichte des blutig roten Himmels untersucht hatte, wusste er, dass Roland erstickt war. Es war das Letzte und das Liebste, was Lisa von ihrem gefallenen Manne gerettet hatte. Nun war der Kleine tot. Im Keller erstickt, auf dem Fluchtweg, als Schnitzler wiederholt gestürzt und in Löcher gefallen war? Niemand wusste es. Frau Gertrud hatte Angst um das Leben ihrer Tochter, die so starr und entgeistert in der kalten Nacht unter dem roten Himmel saß. Indessen hatte sich an der Bürgerwiese eine neue Tragödie abgespielt. Renate Uckermann, die 17-jährige Tochter des Buchhändlers, war unter den Trümmern des einstürzenden Treppenhauses erschlagen worden. Der fassungslose Vater hatte jenseits der Straße in den Anlagen gestanden und im Kampf mit den Flammen soeben noch Teile der aus dem Haus geschleppten Sachen geborgen, als plötzlich ein Bersten und Krachen auf der gegenüberliegenden Seite einsetzte, vor seinen Augen Teile seines Hauses niederbrachen, Hab und Gut und sein eigenes Kind begrabend. Schreiend, weinend, Renate, Renate rufend, hatte der wackere Mann sinnlos das Haus umkreist, bis ihn Soldaten ergriffen und mit anderen Unglücklichen nach der Lenné-Straße abtransportierten, wo sie im großen Garten Zuflucht suchen sollten. Es war 0:15 Uhr, als ein altgewordener, gebrochener Mann an der vereinbarten Stelle seine schlesischen Freunde wiederfand. Gut, dass seine Frau nach der Sizilienstraße aufgebrochen war, fürchtete er doch, ihr unter die Augen zu treten. »Ich war es, ja, ich«, ich Unglücklicher habe das Kind zurückgehalten, damit sie mir half, den Plunder zu retten. Uckermann peinigte sich mit Vorwürfen, schuld am Tod seines Kindes zu sein. Es ist 0:19 Uhr. Dr. Karl Schnitzler will, aus Strehlen kommend, soeben die Bahndämme kurz vor der Wiener Straße überqueren, um zwischen den brennenden Villen den großen Garten zu erreichen. Da setzen in Strehlen jene fürchterlichen Sirenen wieder ein. Vollalarm. Alarm? Nein. »Das kann nicht sein«, denkt der Doktor, »das ist unmöglich, das ist ganz ausgeschlossen. Oder doch?« Schnitzler hört angespannt in die feurige Nacht. Dort in der Ferne in Richtung Tolkewitz und Pillnitz und jetzt auch gegen Recknitz und Koschitz zu, heulen die Sirenen. Mit aller Kraft will der Arzt noch den Bahndamm überwinden, um in den großen Garten zu gelangen. Es gelingt ihm nicht. Schon brummen die Bomber in der Luft, genau über ihm so ein Pfadfinderflugzeug. Es setzt Christbäume über den großen Garten. Herrgott, die werden doch nicht, der Arzt wagt nicht weiter zu denken, es kracht und explodiert in nächster Nähe. Gerade, dass er sich noch an einer Gartenmauer anpressen kann, verurteilt dazu, 30 Minuten auf den Tod zu lauern. Der zweite, weit entsetzlichere Angriff ist über die brennende Stadt hereingebrochen. Welle auf Welle der etwa 2000 Bomber stürzt sich jetzt auf die dunklen Flächen der Stadt. Die Innenstadt brennt. Ihr gilt der Angriff nicht mehr. Die Maschinen müssen nur entsprechende Höhe halten, dass sie der Sog nicht herabreißt. Sie suchen die dunklen Stellen im Weichbild der Stadt. Da sind die Elbwiesen am Strom, etwa 800 Meter breit, in besseren Tagen als Dresdner Vogelwiese berühmt geworden. Dorthin haben sich die Menschen geflüchtet, weil hier Wasser der Elbe gegen den Funkenflug Schutz und der feuchte, kühle Wind über den Strom Erlösung aus der Glutluft der brennenden Stadt verhieß. Hierhin hatte man auf Tragbahren die Kranken und Verwundeten aus dem nahegelegenen Johannstädter Krankenhaus getragen, Pferde und Wagen der in die Stadt gefahrenen Trecks standen zu Dutzenden herum. Ähnlich war es im Großen Garten, dem einige Kilometer langen Parkgelände zwischen Wiener Straße und Stübelallee. Hierhin hatte sich gerettet, was aus der Innenstadt noch zu entweichen vermochte. Die Menschen aus der Gegend am Hauptbahnhof wie die aus dem Viertel östlich der Canaletto-Straße. Dunkle Flächen, die nicht brannten, Rettungsinseln für alle, die nicht in den Kellern erstickt oder in den Straßen verbrannt waren. Bordkanonen schossen und Maschinengewehre ratterten. Pfeilschnelle Jagdbomber rasten das Elbtal hinauf und sandten tödliche Garben in die schutzlose Menge. Sprengbomben fielen in den großen Garten, Phosphorkanister fuhren zwischen die zuckenden, kreischenden Bündel Überlebender, Stabbrandbomben sausten durch die Kronen der Bäume auf sie herab. Frauen, Kinder, Verwundete und Greise, soeben mit knapper Not dem Tod entronnen, waren jetzt Opfer einer Treibjagd am Himmel, eines Massakers, wie es blutiger und grausamer keine vom Feuer durchglühte Nacht je sah. Die Droben in den Lüften kannten von ihren Luftaufnahmen her ganz genau das Elbufer und die großen Grünanlagen. Ihre Sprengbomben und Maschinengewehrgarben zeigten es ganz genau an, dass sie sich nicht der Täuschung hingaben, hier noch vergessene Stadtviertel in Brand setzen zu müssen. Sie waren auf kalte, gnadenlose Vernichtung schutzloser Menschen aus. Sprengbomben schleuderten Körperteile in die Wipfel der Bäume. Alte Eichen zerknickten im Sturm, brennende Äste regneten über die zuckenden Körper und aus verschiedenen Bordkanonen und Maschinengewehren jagten die Geschosse durch die schon zerfetzten Leiber. Das Blut der Getroffenen rann in die Elbe und versickerte in den Wiesen. Im Brausen der Motoren war das Stöhnen und Röcheln der Sterbenden nicht vernehmbar. Die Schreie der Todgeweihten hatte das Geknatter der Maschinengewehre erstickt. Am Altmarkt zerstörte eine Sprengbombe das 3 Meter tiefe Wasserbassin, in dem die Leichen von Ertrunkenen herumtrieben. Die Fluten wälzten sich über das Pflaster und drangen in die Keller der umliegenden Ruinen ein. Wer dort noch lebte, ertrank jetzt. Endlich, es war fast 1.30 Uhr morgens, flogen die Bomber ab. Allmählich wurde es schwarze Nacht, denn Rauchschwaden lagerten sich wie eine rußige Decke über die tote Stadt. Hinter dem Mauerwerk nahe der Wiener Straße kroch der völlig erschöpfte Landarzt hervor und taumelte dem großen Garten entgegen. Er kam nicht weit. Beißender Rauch, der ekelerregende Geruch verbrannten Fleisches sperrten ihm den Weg. Die große Fahrstraße, die zu den in der Ferne brennenden Gärtnerhäuschen am neuen Palais führte, war ein wüstes Gewirr niedergebrochener Äste und Baumstämme, ein unpassierbares Trichterfeld. Rauchschwaden von niedergebrannten Villen des Tiergartenviertels lagerten sich vor dem vernichteten Park, in den kein Weg mehr hineinführte. Dr. Schnitzler wusste, sein Glück, sein Leben, Kind und Frau verbargen sich hinter dieser Wand eines ungewissen, von ihm in seiner Entsetzlichkeit in diesem Augenblick nicht übersehbaren Schicksals. So rannte er an gegen den chaotischen Wald, stürzte über Äste in ein Loch und verlor die Besinnung. Am Morgen war Nacht über der immer noch brennenden Stadt. Ein beizender Geruch erstickte das letzte Leben in ihrer Mitte. Der Himmel war verdunkelt und keine Sonne brach sich Bahn. Erst im Laufe des 15. Februar kehrte gewöhnliches Tageslicht nach Dresden zurück. Unser Dr. Schnitzler fand sich wieder am Morgen des 15. Februar auf den Boden der Strehlener Kirche gebettet. Eine gute Frau aus Leubnitz-Neuostra, einem Dresdner Vorort, saß an seiner Seite und hatte ein Bündel unter seinen Kopf geschoben. Wie er hierher geraten war, wusste er nicht. Eine Rettungskolonne musste ihn aufgelesen haben. Als er ein wenig zu sich genommen hatte, richtete er sich auf und ließ sich, von quälender Unruhe getrieben, in die Sizilienstraße führen. Es war jedoch kein anderer aus dem Keller der Bürgerwiese eingetroffen als Frau Uckermann, die er vor dem zweiten Angriff hier zurückgelassen hatte. Wie ein Gespenst aus einer fremden Welt erschien ihr der zerlumpte, verrußte, bartstoppelige, altgewordene Mann, der ihr vorgestern Abend noch den Rühmer in der Hand für ihre Gastfreundschaft gedankt hatte. »Wo sind Sie?« hatte tonlos Frau Uckermann gefragt. Der Doktor war die Antwort schuldig geblieben. So machten sie sich denn auf, um im großen Garten hinter den Gärtnerhäuschen am neuen Palais ihre Lieben zu suchen. Es sei dem Chronisten erlaubt, das Grauen zu übergehen, das sich den Augen der Geretteten hier offenbarte. Lisa, Schnitzlers Tochter, hatten sie zuerst gefunden. Sie lehnte, von Kugeln durchbohrt, noch mit demselben starren, traurigen Blick gegen die Buche, an der sie ihr Vater verlassen hatte. Von Roland keine Spur. Von seiner Frau da und dort ein Teil. Kleiderfetzen hingen in der Krone eines geborstenen Ahorns. Frau Uckermann fand den Leib ihres Mannes 50 Meter von jener Stelle entfernt, sein Antlitz aber sah sie nimmermehr. Wo Renate geblieben war, erfuhr sie später von Hausbewohnern an der Bürgerwiese, die den schreienden, irrenden Vater vor den Ruinen seines Glücks nach dem ersten Angriff noch gesehen hatten. Ein paar Stunden später zog der Landarzt Dr. Schnitzler einen kleinen Handwagen aus dem großen Garten heraus, hinter dem die Buchhändlerswitwe Uckermann von der Bürgerwiese leise weinend einherging. Der Wagen enthielt die Überreste der Toten, die sie gefunden hatten. Es waren keine vollständigen Leichen mehr, aber es war alles, was diese Überlebenden der beiden Familien gerettet hatten. Ihr Hauswirt grub die Leichenteile in seinem Garten ein, und die kleine Hausgemeinde stand um die Notgräber und betete zu Gott. Mussten sie nicht noch dankbar sein, dass die Iren nicht unbekannt auf dem Scheiterhaufen endeten, auf denen unter der Germania auf dem Altmarkt 80.000 Leichen übereinander geschichtet, mit Benzin übergossen, den Flammen übergeben wurden?